herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf. Und heute geht es um eine Person, die mitwirkt an einem kommenden Spiel, dessen Demo ich bereits gespielt und erlebt habe und davor saß. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Es kommt von Herzen. Das ist nicht um Gottes Willen bezahlt oder sponsert. Es ist echte Euphorie, wenn ich sage, das war richtig geil. Also nochmal mit einfachen Worten. Ich habe ein Spiel gespielt in der Demo-Version und saß davor und dachte mir nach dieser Dreiviertelstunde oder nach einer knappen Stunde, wenn überhaupt, das ist ja großartig. Ich möchte das volle Spiel spielen und nicht nur das, sondern ich möchte auch mit den Menschen sprechen, die dieses Spiel machen. Vielleicht fange ich beim Spiel an. Es ist die Demo gewesen zu einem Titel namens Frida is Changing. Ein auf dem Papier erstmal Point-and-Click-Adventure, das die Geschichte der 14-jährigen Frida erzählt, die in einer, ja, ich sag mal, gutbürgerlichen Familie lebt und aufwächst, aber deren Schwester seit einiger Zeit verschwunden ist. Und wir begleiten jetzt Frida in dieser schwierigen Phase ihres Lebens, in der sie irgendwie nach ihrer Schwester sucht, aber irgendwie auch gleichzeitig nach sich selbst. Sie ist mitten in der Pubertät, aufgeladene Konflikte mit den Eltern. Sie sucht ihren Platz im Leben und eben, da sind wir wieder am Anfang, ihre Schwester und wo sie verblieben ist. Offiziell gilt die Schwester als verstorben, sie will das aber nicht wahrhaben und das ist der Kickoff für dieses Abenteuer, was Frida is Changing erzählt. Das würde, finde ich, eigentlich schon mal reichen, um zu sagen, okay, hochinteressant. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich gerade auch in diesem Genre so eine Geschichte gespielt und erlebt habe, aber es geht noch weiter. Der Artstyle, liebe Freundinnen und Freunde, man guckt drauf und möchte schon den Chefskiss aus dem Fenster rauswerfen, voller Lob. Sieht toll aus, Fiebertraumästhetik, wundervolle Farben, alles leicht krumm, verschoben, schief, passt zur Geschichte und dann schließlich noch Spielmechaniken. Ich habe schon gesagt, auf dem Papier Point-and-Click-Adventure, aber in Wirklichkeit, in dieser Demo steckten schon Ideen, bei denen ich mir dachte, das ist so einfach, aber so gut. Beispiel Dialogoption, ich spreche mit Figuren, bekomme Antwortmöglichkeiten, allerdings nicht in dieser genretypischen Aufzählung von Antwortmöglichkeiten, wie in so einer tabellarischen Übersicht, sondern die sind grafisch illustriert. Es gibt eine Antwortmöglichkeit wie, alles klar, vielen Dank für den Geburtstagskuchen, und dann die zweite Antwortmöglichkeit, sag mal, geht's euch noch gut, meine Schwester ist weg. Und um eine dieser Antworten auszufüllen, muss man mit dem Mauszeiger die jeweils zugehörige geometrische Form ausfüllen. Das heißt, man hat eine kurze Wartezeit, um diese geometrische Form zu füllen mit einem Mausklick und dann kann man erst diese Antwort auswählen, was zu einer kurzen Bedenkzeit nochmal bei mir als Spieler führt. Und da mache ich mir Gedanken und will ich das wirklich sagen, ich kann das mit Worten nicht einfangen. Das klingt mit Worten komisch und umständlich, aber man spielt es und denkt sich, mega, das ist einfach cool. So, also, das haben wir jetzt mal festgehalten. Frida is Changing, tolles Spiel, Demo beziehungsweise. Das Spiel ist noch nicht erschienen, irgendwann kommt es. Jetzt steht erstmal eine Kickstarter-Kampagne an, die launcht demnächst, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch mal angucken. Wer aber schon erreichbar war, war das Entwicklerteam. So, und jetzt kommen wir zu meinem Gast. Ich hatte hier vor dem Mikrofon sitzen Julius Dorsel. Und Julius Dorsel ist einer des dreiköpfigen Studio. Jetzt habe ich mich grammatikalisch komplett ins Ausgestellt. Also nochmal. Julius Dorsel ist einer von drei Personen. Und diese drei Personen heißen Julius Dorsel, Clara Deitmar und Luzi Kehle. Und die drei sind Absolventen bzw. Absolventinnen des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg. Und die haben 2023 das Studio Mux mit Ausrufezeichen gegründet und 2024 auch schon ihr erstes Spiel veröffentlicht, The Bear, ein ganz besonderes Spiel, eine Art interaktive Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, aber auch für Erwachsene, die einfach mal eine schöne Zeit haben wollen, episodisch im App Store, erste Episode frei verfügbar, die anderen kosten dann ein bisschen was und auf Steam gibt's das Ding mittlerweile auch, anderes Spiel als Frida is Changing, aber ähnlich im Vibe, im Gefühl, in der Atmosphäre, schwer zu beschreiben. Und fand ich auch schon interessant. Ich hatte vor einiger Zeit Clara aus dem Team zu Gast, um mit ihr über The Bear zu sprechen in einer Spezialfolge. Vor einiger Zeit bei OKCOOL trifft. Und jetzt eben Julius Dorsel, um mit ihm zu sprechen über Frida is Changing. So, und das ist aber nur ein Teil des hochspannenden Gesprächs, das wir geführt haben. Es geht auch noch um was anderes, nämlich die große Frage nach dem Auteur. Ich habe es in der Folgenbeschreibung schon erläutert, ich mache sie aber nochmal in aller Kürze. Im Grunde stolperten wir in unserem Gespräch auf eine Selbstbeschreibung des Studios, die irgendwo da draußen auf einer Website zu lesen war. Und in dieser Selbstbeschreibung des Studios, also MUX, sagt das Team über sich selbst, sie wollen Auteurspiele machen. Und das ist ein Begriff, dem ich persönlich sehr skeptisch gegenüberstehe. Auteurspiele oder Autorenwerke meint, dass Spiele vermeintlich erkennbar von einer einzelnen Person geprägt und beeinflusst wurde, dass quasi der kreative Pinselschwung dieser einen Person über allem steht und man gut herausahnen kann, dass dieses Spiel von dieser Person ist. Die großen Beispiele sind natürlich Kojima oder auch Peter Molyneux, denen man dieses Auteur-Dasein nachsagt, charismatische Leute, die auf irgendeine Weise über ihrem Team stehen und so ganz entschieden alle Fäden in der Hand haben. Ich persönlich stehe diesem Begriff sehr skeptisch gegenüber. Ich finde, der ist überholt, weil der zum einen impliziert oder zumindest das Gefühl gibt, eine Person hat dieses Spiel gemacht, was natürlich Quatsch ist, aber es erweckt diesen Anschein, dass alles auf den Schultern einer Person gewachsen ist. Also der Team-Effort wird in den Hintergrund gedrängt. Und zum anderen, gerade wenn es um Männer geht, liebe Leute, und das wissen wir einfach aus der Vergangenheit, ist diese Vorstellung oder auch die Struktur des Autor-Daseins eine, die toxische Arbeitsverhältnisse Tür und Tor öffnet. Also wenn da eine Person von sich selbst sagt, so Leute, ich bin hier der große Anführer, alle hören auf mich, ich bin der kreative Genie, das führt in der Vergangenheit eigentlich nie zu einer angenehmen Arbeitsumgebung. Wie gesagt, Beispiele gibt's genug. So, ich gehe also mit einer gewissen Skepsis in dieses Gespräch rein, was das betrifft. Julius hingegen erklärt mir in diesem Gespräch mitunter dann auf eine sehr nachvollziehbare Art und Weise, wie so ein Auteur arbeiten eben auch aussehen kann, weil genau das machen sie bei MUX. Und das fand ich sehr spannend. Da konnte ich was dazulernen, das habe ich sehr genossen. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Julius für seine Erklärung. Ich hoffe, für euch da draußen ist das genauso spannend. So, damit soll es genug der Vorrede gewesen sein. Jetzt seid ihr gebrieft und vorbereitet und könnt euch freuen auf diese wunderbare Unterhaltung zwischen Julius Dorsel und mir. Wie gesagt, Frida is Changing. Wer was von sich hält, dann packt dieses Spiel auf seine Wunschliste oder auf ihre Wunschliste. Tolles Ding. Ich freue mich, dass es Spiele wie diese gibt. Und ich hoffe, euch gefällt nun das nachfolgende Gespräch. Ich habe mir gedacht, bevor wir über all die anderen spannenden Dinge sprechen, die ja ganz groß auf meinem Notizpapierchen draufgeschrieben sind, habe ich mir gedacht, ich möchte was anderes fragen. Etwas fragen, was, ich sage mal, eher von der menschlichen Seite aus kommt, weil mich das wirklich neugierig macht und ich gespannt bin. Wir erwischen uns jetzt zu einer hochspannenden Zeit in deinem und eurem Studioleben. Wie gesagt, dazu kommen wir noch, was ihr jetzt alles gerade macht, was bei euch auf den Schreibtischen liegt, was alles ansteht für die nähere Zukunft. Und da fragte ich mich, auch im Hinblick darauf, dass, obwohl jetzt erst Februar ist, schon jetzt so viele, wie ich finde, wirklich tolle andere Spiele erschienen sind in diesem Jahr, hat ein Julius Dorsel zu diesem Zeitpunkt im Februar 2026 Zeit nach Feierabend, wann auch immer der ist, irgendwas zu spielen, was nicht mit den eigenen Spielen zu tun hat?
Ja. Also Zeit auf jeden Fall. Ob ich sie dann mir dann die Motivation habe, ist eine andere Frage. Ich gehe da mal so ein bisschen phasenweise durch. Also entweder verbringe ich dann einen Monat damit, jeden Abend zu lesen, oder einen Monat damit, jeden Abend irgendwas zu zocken. Mhm. Das heißt, ich wechsle oder binge dann irgendwelche Serien, meistens The Office.
Nein, entschuldige, ich muss einhaken. Eine meiner absoluten... Moment mal, jetzt können wir das Video ja sogar kurz benutzen. Siehst du das da hinten? Da hängt ein stilisiertes Poster von Michael, wie auf dem Dach steht.
Da ist die Spiegelung so drin, ja geil.
Ach, toll. Ist es die US Office, was du meinst?
Also, ach, wundervoll. Die US Office ist meine absolute Go-To- so eine Nebenbeilaufen-Serie.
Wundervoll.
Die ich auch auswendig mitsprechen kann.
Wundervoll.
Ja, aber nee, also Zeit zum Zocken habe ich auf jeden Fall noch. Ich spiele, glaube ich, relativ viel, was nicht so unsere Genres sind, ehrlicherweise. Also ich glaube, alle im Team spielen sehr bunt gemischte Spiele. Ich spiele meistens, wenn Freunde noch Zeit haben, The Finals oder irgendwelche anderen Shooter.
Moment mal, The Finals, das sagt mir gerade gar nichts.
Finals ist... Ja, das ist so schlimm. Das ist, also, Arc Raiders sagt ihr ja bestimmt.
Ja, 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 um Gottes Willen, ja.
Genau. Und das erste Spiel von dem Studio, was Arc Raiders gemacht hat, war The Finals. Das war so ein bisschen so ein One-Off-Ding, wo sie sagen, ja, wir wollen mal irgendwas bauen. Und dann kam ich finde, der beste First-Person-Shooter aller Zeiten raus.
2023 sehe ich.
Ja, das ist, aber das ist dann stark abgefallen, die Spielzeit. Jedenfalls, super fantastisches Spiel. Extrem hektisch, aber trotzdem extrem spaßig. Aber ja, ich finde genug Zeit zu spielen. Manchmal muss ich mich ein bisschen bewinden, um wieder reinzukommen. Aber doch, es macht immer noch zu viel Spaß, als dass man dann nicht mehr spielen würde.
Du hast es was ganz Spannendes gesagt, was nämlich auch so ein Hintergedanke dieser Frage war, weil ich war so neugierig, was du spielst, während euer Studio, du hast es eben schon angerissen, wie gesagt, so einen ganz klar definierten Rahmen hat von den Projekten, die sie angehen wollen. Ich habe da was gefunden in Vorbereitung auf dieses Gespräch, und zwar auf der Seite der Jury der Kultur- und Kreativpilotinnen und Piloten, die vor einiger Zeit mal euer Studio dort vorgestellt haben, und die haben folgende Worte für euer Studio in der Beschreibung gefunden. Wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, dass als Disclaimer, ich weiß, dass manchmal bei solchen Seiten auch die Teams aufgefordert werden, selbst die Umschreibung zu machen für die eigene Seite quasi auf diesem Projektding. Ist egal, ich nehme jetzt erstmal, was dort steht, und dann frage ich dich was dazu. Und zwar, ich fand es nämlich sehr schön, wie das da beschrieben ist. Steht da Folgendes zu eurem Studio. Zitat. Was haben digitale Medien, Schlaflosigkeit und Feminismus gemeinsam? Zu all diesen Themen entwickelt das Gaming-Studio Mux, also eures, deines, eigene Spiele. Und wie an der Themenauswahl zu erkennen ist, handelt es sich dabei nicht um klassische Game-Unterhaltung. Ganz im Gegenteil. Das dreiköpfige Team gestaltet Autoren, Autorinnen-basierte Werke mit poetischen und persönlichen Geschichten. Kennengelernt haben sich Clara Dittmar, Julius Dorsel und Luzi Kehle während ihres Studiums am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg. Die Spiele von Mux sollen nicht nur unterhalten, sondern auch sozialen Impact schaffen. Zitat Ende. Bevor wir zu irgendwas kommen, ist das eine gezielte Abgrenzung zur Arbeit, wenn du danach Feierabend sagst, so, und jetzt zocken wir hier eine Runde Shooter-Finals?
Nicht mal. Ich glaube, also es ist immer so schwierig zu sagen, weil gerade die Formulierung so ganz im Gegenteil zu klassischen Spielen finde ich sogar so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, sehr viele Spiele sind extrem persönlich, nur merkt man es vielleicht weniger. Und klar, sehr viele Spiele sind auch sehr, ich sag mal so, designed by committee und sehr nach Marktforschung designed. Aber ja, ganz trotzdem steckt da immer was extrem Persönliches drin von den Leuten. Auch wenn es, sage ich jetzt mal, nicht das Ziel hat, irgendwie Social Change herbeizuführen oder sowas, ist ja trotzdem immer einfach, ich glaube, also jede Kunstform hat automatisch was extrem Persönliches drin, wenn Leute da ihre Zeit reinstecken. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich da jetzt gezielt mir Sachen raussuche, die anders sind als das, was wir machen. Weil auch ehrlicherweise, ich sag mal, im Arbeitsalltag von wir bauen ein Point-and-Click-Game, der ist dann immer noch sehr klassisches Game-Design und Level-Design, und wir basteln halt Szenen zusammen. So, da spürt man jetzt nicht jeden Tag die Message, sag ich mal, drin, die wir da verarbeiten, sondern das ist auch viel einfach so ein bisschen Fleißarbeit. Aber auch so, ich würde auch sagen, ich versuche mich da jetzt nicht so bewusst irgendwie in der Freizeit abzugrenzen. Ich sage mal ganz gern, dass ich versucht habe, mir einen Job zu erschaffen durch die Gründung, von dem ich mich gar nicht abgrenzen möchte in der Freizeit, sondern auch cool damit bin, wenn ich die ganze Zeit an Spiele denke und über Spiele nachdenke oder überlege, was man irgendwie eine Serie schaue und überlege, oh, was, wie könnte ein Spiel in so einer Welt aussehen? Was sind da die spannenden Sachen? So, ich will gar keinen Abstand dazu haben, ehrlich gesagt.
Das heißt, ich nehme aus deiner Reaktion mit auf dieses Zitat, dass diese Selbstbeschreibung nicht aus eurer Feder stammt.
Sie so halb, glaube ich. Also viele Formulierungen sind stark abgeleitet von dem, was wir geschrieben haben und auch eingereicht haben. Aber ich glaube, der Anfang ist ein bisschen anders formuliert. Also wir haben auf jeden Fall nicht das geschrieben. Wir haben, oder ich, vielleicht, es ist doch schon länger her, dass wir es geschrieben haben, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir da, also klar, wir haben gesagt, wir möchten mehr machen als nur Unterhaltung. Das war so ein ganz klarer Pfeiler, wo wir gesagt haben, wir möchten da mehr rausholen. Ich glaube, ganz viele Spiele machen das schon, aber ich glaube auch, und das war auch der Punkt bei der Bewerbung, so, dass das kreativen Kulturpilotenprogramm ist für alle möglichen Bereiche. Also da sind ganz viele Gründerinnen drin, also auch da eine Person, die recycelbare Pizzaboxen, also nicht recycelbare, also Pfand-Pizzaboxen produziert und solche Dinge. Also wirklich extrem breites Spektrum. Und ich glaube, als wir uns beworben haben, war bei uns der Gedanke im Kopf, dass die Leute, bei denen wir uns bewerben, haben ein vielleicht etwas stereotypischeres Bild von Videospielen und was Videospiele sind und was die machen. Und da wollten wir natürlich so ein bisschen abgrenzen von dem, von diesen, was man so, ja, ich sag mal, ja, dieses prototypische, woran Leute denken, wenn sie an Videospiele denken, was halt GTA, Fortnite, quote-unquote Ballerspiele sind. Und davon natürlich so ein bisschen auch irgendwo abgrenzen, aber auch da muss man klar sagen, so, ein GTA hat extrem interessante Geschichten, die erzählt werden. Und das sind auch Spiele, die uns irgendwo auch beeinflusst haben. Und da kann man jetzt irgendwie schwer sagen, dass die nicht wertvoll sind. aber genau, ich glaube, bewusst diese Betonung auf diese künstlerische Autorenteil war da nochmal wichtig. Weil ich glaube, bei vielen Spielen merkt man weniger als zum Beispiel bei Filmen so die kommen von einem bestimmten Regisseur oder Regisseurin. Ich glaube, so Kojima sind noch so am ehesten solche Spiele, wo man sagt, ah, das ist ein Spiel von dem und dem. Aber danach wird es schwierig und dann eher so in den Indie-Richtungen. Da ist dann mehr so, dass man vielleicht die Studios dahinter kennt, aber es hat selten diese Regie-Idee, wo eine ganz bestimmte Person eine ganz bestimmte Vision hatte. Und das wollten wir da auch nochmal betonen, sozusagen. So, wir haben wirklich eine Person pro Spiel, die eine ganz, ganz klare Idee hat. Und der Rest vom Team hilft quasi dann, diese Vision zu verwirklichen.
Oh, das ist spannend. Da würde ich mal gerne nachfragen. Ich habe das vor einiger Zeit in einem ganz anderen Podcast, auch an anderer Stelle, nicht bei Okay Cool war das, glaube ich, mal als Diskussionsthema gehabt. Spiele, die so einen Auteur haben, wurde das genannt. Also du hast gerade einen genannt, Kojima, die so eine, in Anführungszeichen, schillernde Persönlichkeit über allem stehen haben. Oder auch früher ein Peter Molyneux oder so. Persönlichkeiten, wo man sofort Assoziationen hat, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt und auch gewisse Erwartungshaltung sofort mit dieser Person verbindet. Und ich habe gemerkt in dieser Diskussion, die liegt jetzt schon locker über ein Jahr her, also ist nicht mehr ganz frisch, aber trotzdem, da habe ich gemerkt in mir, je länger ich diesen Gedankengängen zugehört habe, als da jemand sehr begeistert über die Existenz von Autorenspiele gesprochen hat, eine wachsende Skepsis, ob ich das wirklich so toll finde, weil in meiner Erfahrung jetzt, und du weißt es natürlich noch besser, weil du viel näher dran bist, aber in den letzten Jahren, wo ich diese Gespräche hier, wie das gerade geführt habe in dieser Reihe, wurde mir immer wieder und erneut vor Augen geführt, wie sehr ein Spiel ein Team-Effort ist. Also wie eigentlich immer wieder auch Leute sagen, ohne dieses Team, ob es jetzt 2 oder 12 Leute sind, wäre Spiel XY niemals passiert. Es braucht diese Unterstützung und Hilfe. Und es gibt natürlich auch Solo-Entwicklerinnen und Entwickler, aber also man sieht ihnen die Jahre ihres Lebens meistens auch an, weil die wirklich auch sagen, okay, das war anstrengend. Und worauf ich hinaus will, ist, ich persönlich bin, glaube ich, sehr skeptisch gegenüber Menschen, die sagen, okay, das ist was richtig Tolles. Wir brauchen quasi mehr so Autorinnen, Auteure, die bekannt sind für ihre Werke und wo das Team dann automatisch so ein bisschen ausgeklammert wird. Und jetzt lange Bogen, die Frage nochmal an dich. Kannst du mir mal erklären, und das meine ich ganz neugierig gefragt, warum das für dich so positiv besetzt ist, dieses Autorinnen-Auteur-Ding?
Ja, ich glaube schon. Also für mich, also ich weiß nicht, ob ich zustimmen würde, dass es mehr davon braucht. Ich glaube, es gibt schon relativ viele. Ich finde es persönlich cool, einfach aus dem Stil heraus von, ich mag's, ja, so einen roten Faden zu sehen, auch durch die Werke durch. Also man merkt das jetzt bei Filmen sehr deutlich, so man spürt so einen roten Faden durch bestimmte Kataloge. Und es kann halt interessant sein, dann auch die Filme miteinander zu vergleichen und gucken, wie bestimmte Themen in verschiedenen Filmen behandelt werden. Und das macht dann auch bei Spielen bestimmte Sachen interessanter, so wie wird eine bestimmte Mechanik über Jahrzehnte hinweg nochmal angepasst, weil diese eine Person die bearbeitet hat. Aber ob es jetzt so sein muss, würde ich sicher unterschreiben. So, ich glaube, extrem viele Spiele, die gar nicht ein Autor basiert sind und trotzdem extrem wertvoll und einfach extrem gut. Was so der Vorteil ist, ich glaube, du kannst, also für mich ist es ein bisschen die Quintessenz von was Indie-Games auch interessant macht. Und das ist bei Indie-Games noch viel mehr als bei AA- oder AAA-Games, ist, dass die für weniger Menschen so genau das richtige Spiel sind. Sie sind nicht so ganz so Mainstream-fähig, sag ich mal. Im Sinne von, also ich hatte irgendwann vor Ewigkeiten mal so als Beispiel gehört, die sind einfach ein bisschen eckiger sozusagen und dadurch passt nicht ganz jedem rein, aber bei den Leuten, wo es halt dann passt, passt halt besonders gut. Das ist so das genau das richtige Spiel, genau das Spiel, was sie gerade gebraucht haben. Und bei einem AAA-Game hast du seltener diesen Effekt, dass Leute sagen, so das war ein Spiel, was mein Leben verändert hat. Da komme ich jedes Jahr wieder hin zurück. Bei Indie-Games hast du das öfter. Und ich glaube, das passiert eben durch diese, ja, durch so einen sehr persönlichen Vibe, den man halt leichter bekommt, wenn du so ein Autor-basiertes Spiel hast, weil du da halt eine ganz klare Vision hast, die natürlich im Team auch iteriert wird und angepasst wird und auch gepolished wird irgendwo, aber eben auch Stellen hat, wo man sagt, das passt vielleicht nicht allen, aber man macht es trotzdem so oder eben deswegen so, weil das Anecken dafür sorgt, dass es bei manchen Leuten sich dann ein bisschen so einhakt, wenn man so möchte. Also vielleicht so metaphorisch, dass es so diese Haken sind. Bei manchen Leuten ist es so, die mögen es dann deswegen nicht. Aber die Leute, die es mögen, mögen es halt umso mehr. Und ich glaube, das kriegst du halt einfacher durch Autorspiele. Nicht, dass du es unbedingt bekommst und immer, aber es passiert halt eher. Ja.
Clara Deitmar, Julius Dorsel, Luzi Kehle. Wer von euch ist Autor oder Autorin im Team? Oder wie geht ihr mit diesem Begriff dann für euch um?
Das hängt, also wir benutzen den Begriff Game Director, also Game-Regie-Person sozusagen, so ein bisschen aus dem Studium heraus, so hieß einfach die Studienvertiefung. Es gab Games Producer, Games Director und Games Artist. Und weil, wo wir studiert haben, die Filmakademie war. Das heißt, sie hatte auch sehr starke filmische Ansätze, haben wir auch das ein bisschen, glaube ich, sind wir davon beeinflusst worden. Dass es eine Person in Anführungsstrichen geben muss, die so ein bisschen eine klare Vision hat.
Spannend.
In unserem Fall ist es sehr projektbezogen. Also das erste Spiel, was wir gemacht haben, The Bear, da war Clara Deitmar ganz klar Game Director. Die hat auch die Welt konzipiert, den Artstyle definiert und auch die Art ausgeführt. Jetzt beim aktuellen Spiel, Frida is Changing, ist es Lucy. Sie hat die Story geschrieben, auch den Artstyle definiert, die Charaktere, das Thema, quasi die ganze, ich sag mal, das Fundament quasi erarbeitet. Und da sagen wir dann auch ganz klar, so wenn wir Game Design Entscheidungen zusammentreffen oder Sachen überlegen oder Puzzles überlegen oder auch mal jemand, also Clara oder ich auch einen Dialog mal schreiben, das muss von Lucy abgenommen werden. Also sie muss quasi sagen, das passt für mich, weil da so ein bisschen die Aufgabe dann im Directing ist eben auch, den Überblick zu haben über alles und eben diesen roten Faden zu verstehen. Und klar, so Clara und ich kennen das Spiel auch mittlerweile auswendig, würde ich sagen. Aber wir wissen, dass Lucy noch mal irgendwo einen anderen Art von Durchblick hat, sag ich mal. Und halt auch die Person ist, sie entscheidet im Prinzip, was das Spiel am Schluss sein soll, indem sie dann eben auch sagt, solche Sachen sollten so und so sein, das machen wir dann eher so. Und es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen autoritär, aber es ist natürlich auch gleichzeitig extrem kollaborativ. Also wenn wir Sachen vorschlagen, oder auch bei The Bear war es genauso, so Lucio bzw. Clara sind da sehr empfänglich für Veränderungen oder auch Vorschlägen, wie man was anderes machen könnte oder einfach wie bestimmte Sachen wirken. Worüber man vielleicht mal nachdenken müsste, worüber dann Lucy oder Clara noch nicht nachgedacht haben. Das heißt, es ist dann nicht so eine autoritäre Sache. Und dann bei einem zukünftigen Spiel bin vielleicht auch ich mal Autor. Wir sind da sehr offen, je nachdem, welche Spiele dann quasi noch kommen. Es ist dann im Endeffekt so, dass eine Person gibt eine Story, eine Vision, eine Spielidee vor und wenn wir dann sagen, wir möchten die dann auch weiterführen, dann ist diese Person eben in der Regie und darf die größten Entscheidungen, sag ich mal, treffen. Und hat dann damit auch die Verantwortung, dass dann am Schluss halt eine kohärente Sache bei rauskommt.
Ich finde das so spannend, weil mich ehrlich gesagt die Antwort jetzt komplett überrascht. Als ich diese Frage gestellt habe, wer von euch dreien ist Autor oder Autorin, hatte ich gerechnet jetzt mit so einer Antwort, die das so übertragen beantwortet, nämlich wir als Studio sind jetzt irgendwie Autor, ne? Und stellt ihr aber raus, nee, ihr habt wirklich pro Projekt diese eine Person, die trotz kollaborativer Konnotation auf allem so ein bisschen den Daumen und Finger drauf hat und sagt so, okay, also das ist mein Ding gerade. Und das finde ich ja hoch faszinierend. Jetzt muss ich mal fragen, ihr seid zu dritt im Kern, da braucht man doch auch also wahnsinnig viel Vertrauen zueinander, um zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal, wie du dir das vorstellst. Wir können auch mitsprechen, um Gottes Willen, aber das ist jetzt dein Ding. Wir vertrauen drauf, weil ich meine, ihr seid ein Indie-Studio und das gilt ehrlich gesagt auch für große Studios. Man hat ja jetzt nicht grenzenlos Versuche, bis man bei was landet, wo man sagt, okay, das funktioniert schon. Woher kommt dieses Vertrauen zueinander? Also kannst du das irgendwie fassen?
Gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen durch Zeit, also wir haben halt im Studium auch schon zusammengearbeitet, beziehungsweise auch so ein bisschen parallel zueinander gearbeitet, also an verschiedenen Projekten getrennt voneinander und dann halt gesehen, was andere Leute so machen, wenn sie für sich arbeiten. Ich glaube, dass da ein ganz gutes Stück davon kommt, so zu sehen, wie die anderen ihre Projekte, die sie für sich quasi machen, bearbeiten, was dann am Schluss rauskommt und zu denken, ah, die Person, die kann einfach was. So, wir haben, glaube ich, alle relativ früh festgestellt von uns gegenseitig, dass wir denken, dass wir gegenseitig, also dass wir es auf dem Kasten haben und dass wir dann auch ähnliches Verständnis haben, von wie man solche Sachen macht irgendwo und ähnliche Erwartungshaltung haben, auch was Qualität angeht und solche Dinge. Also wir sind da sehr auf einer Wellenlänge, glaube ich. Ich glaube, das ist unser großer Vorteil. Sie haben es auch gemerkt, bevor wir gegründet haben, hatten wir auch mal so, waren wir halt irgendwo erstmal befreundet eigentlich und einfach viel gequatscht über alles Mögliche und da gemerkt, dass wir alle drei so unterschiedlich wie teilweise sind, auch irgendwo so eine gemeinsame Wellenlänge haben und da dann eben merken, ja, ich glaube, ja, ist wie so eine freundschaftliche Vertrautheit, Vertrauen. Ja, also es käme ja jetzt auch gar nicht in den Sinn, so zu sagen, dass sie grundsätzlich irgendwas was anzweifeln würden, was die anderen beiden sich ausdenken. So, klar, im Zweifel würde ich es mal testen oder wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, ob es funktioniert, wäre ich so, okay, schauen wir mal, aber more often than not ist dann auch so, dass man einfach so, auch die Sachen, wo man so, also ich hatte immer mal wieder Momente, wo ich so, ah, ist das wirklich so am besten, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich schaue, wie es dann ist, wir setzen es um und ich merke dann, okay, das klickt ja tatsächlich voll gut. Und ich glaube, dieses Vertrauen baut sich einfach immer weiter so auf durch mit jeder kleinen Entscheidung, die halt getroffen wird, merkt man immer wieder, ja, dass die anderen einfach wissen, was sie tun.
Ja, ja. Ja. Ich bin noch neugierig, wenn es doch gerade um diese Grundlagen von euch als Studio geht und auch um euch mal kennenzulernen mit eurer Arbeit, auch für die Leute da draußen, bin ich noch neugierig zu erfragen, woher denn jetzt noch dieser inhaltliche rote Faden eurer Spiele kommt. Ich meine, man kann bisher in Anführungszeichen nur diese zwei Projekte von euch sehen und quasi kennenlernen. Einmal The Bear, das ich in der Anmoderation schon vorgestellt habe, und eben jetzt Frida is Changing, was dann in Zukunft irgendwann erscheint. Dazu kommen wir noch zu den heiklen Fragen. Und ich finde, die haben mir jetzt schon, obwohl es in Anführungszeichen nur zwei Projekte sind, so erkennbare Gemeinsamkeiten von dieser, finde ich, jeweils immer wieder ungewöhnlichen Präsentation über, dass sie so märchenhafte Qualitäten haben, bis zu den Geschichten und den Figuren selbst, die bleiben bei einem, finde ich persönlich. Natürlich was sehr Persönliches, aber es hinterlässt Spuren und alles geht in diese Richtung von, was man vielleicht subsumieren und zusammenfassen könnte als irgendwie ungewöhnlich. Das ist vielleicht das Wort, das dann alles so zusammenfasst. Und ungewöhnlich in meiner Welt zur Rahmung, das ist ein, also Kompliment, das ist toll.
Das habe ich so wahrgenommen.
Okay, Gott sei Dank. Gut. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da als Studio zu diesem ja so wichtigen auch roten Faden? Habt ihr euch irgendwann mal im Rahmen dieser Freundschaft, als es dann hieß, okay, wollen wir zusammen was hier starten, zusammengesetzt und gesagt, so, jetzt sagt mal jeder, wie wir uns vorstellen, wie unsere Spiele werden sollen? Oder war das etwas, was man über die anderen schon wusste, dass ihr ohnehin alle auf dieser Wellenlänge unterwegs seid, diese Art von Spiel machen zu wollen? Also wie sah so diese Kommunikation aus, zu sagen, wir machen jetzt hier Mucks, das Studio, und das wird unser Ding?
Ja, das waren sehr bewusste Gespräche. Also ich glaube, wir waren in der Entwicklung im Diplomstudiengang, da hatten wir halt an The Bear und an Frida is Changing auch gearbeitet. Da auch jeweils gemerkt, dass wir die Projekte nicht fertig kriegen werden bis zum Ende des Studiums, so die werden größer, aber auch gemerkt, so wir würden die ganz gerne außerhalb des Studiums fertigstellen und wirklich veröffentlichen und einfach als richtige Spiele. Wir haben gemerkt, dass wir die Spiele so selbst so gerne mögen, dass wir die nicht einfach in Anführungsstrichen nur, ohne das runterspielen zu wollen, als Studentenprojekt veröffentlichen wollen, sondern eben irgendwie richtig kommerziell eigentlich, und dass wir sie jeweils cool finden, da was draus zu machen. Haben uns dann zu dritt zusammengesetzt und wirklich überlegt, so könnten wir uns vorstellen, an sich ein Studio zu gründen zusammen. Und dann war tatsächlich diese Frage so, ich meine, das klingt immer so ein bisschen so, ja, so ein bisschen cringy und ein bisschen klischeehaft, aber eine Mission, eine Unternehmensmission, so ein Vision Statement, solche Sachen sich zu überlegen. Und ich finde es auch immer, klingt dann so seltsam, bis man dann mal drüber redet und dann merkt man erst, wie tatsächlich wichtig es einfach ist, sich einig zu sein, auch wirklich, was für Ziele man hat. Weil sonst wird das langfristig einfach sehr unangenehm, oder kann es, glaube ich, sehr unangenehm
werden. Wie in einer Beziehung. Ist das jetzt ein cringy Vergleich? Ich weiß nicht, aber so ist es ja eigentlich. Nee,
finde ich tatsächlich. Ich meine, ich sehe Luzi und Clara mehr als meine Freundin.
Von ja, ich verstehe,
so,
wie du es
sagst. Ja. Man bringt so viel Zeit miteinander. Ja. Und man geht ja auch gemeinsam extreme Risiken ein, auch finanzielle. Und also, was die Lebensgrundlage angeht, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist einfacher als in einer Beziehung, würde ich sagen, weil es ist weniger seltsam am Anfang, sich hinzusetzen und sagen, hey, wir müssen mal ein paar Grundregeln schaffen. Lass mal 2 Tage durchdiskutieren, alles aufschreiben. Ich mache ein Miro-Board dazu. Glaube ich, in Dating wäre das seltsam.
Kommt auf die Beziehungspartnerin an. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die draußen sagen, mega geil, das klingt hot.
Das Excel-Spreadsheet, was sofort aufgemacht wird mit so Risikoanalysen. Aber ja, so ein bisschen war das da der Plan. Genau, wir haben sehr bewusst drüber geredet. Und dann haben wir auch so überlegt, was wäre denn so unser roter Faden? Und ich finde es witzig, dass du das so sagst, dass für dich das so sehr herausgestochen ist.
Ja.
So die Seltsamkeit oder die Außergewöhnlichkeit. Wir waren erst noch so ein bisschen unsicher am Anfang. So, finden wir wirklich einen soliden roten Faden? Sind die Spiele zu unterschiedlich eigentlich, auch was die Zielgruppen und so angeht? Ich glaube, wir haben es vielleicht da zu viel auf Zielgruppen fokussiert. Und dann aber gemerkt, so, wenn wir es runterbrodeln, was die Spiele gemeinsam haben, dann sind das auch die Sachen, die uns besonders wichtig sind, dass die in den Spielen drin sind, an denen wir arbeiten. Und das war dann eben, wenn man es für uns selbst so 3 Pillar, also Unternehmen, Studio, Game Pillar, wenn man so möchte, überlegt, und zwar eins war, müssen visuell einfach was Interessantes bieten, was beide Spiele offensichtlich haben. So, die haben beide einen super interessanten illustratorischen Artstyle, der auch eben sehr persönlich ist zu Clara bzw. Lucy. Dann auch gesagt, es muss immer eine Story geben, die wirklich einfach eine interessante Story, also eine gut geschriebene Story. Ich glaube, daher kommen auch so diese Charaktere, weil die allermeisten sehr guten Geschichten basieren einfach auf Charakteren, die interessant sind und die Spaß machen, mitzugehen. Und dann eben war der letzte Punkt, dieses Social Impact, das haben wir auch bewusst ein bisschen offener formuliert, was das genau bedeutet. Weil wir da gemerkt haben, so, klar, so The Bear ist, es geht um ja ganz viel erstmal. Also es geht irgendwo ums Einschlafen, es geht um gute Nachtroutine, es geht auch gleichzeitig ums Erwachsenwerden, ums Loslassen, um Freundschaften, um Trauer und Tod und was nicht alles. Aber gemerkt, okay, das sind Themen, die einen sehr persönlich berühren, aber auch Leute vielleicht so ein bisschen wachsen lassen kann, wenn man ihnen diese Geschichten so gibt. So, die können vielleicht damit auch eigenen Frieden finden oder irgendwo eine Veränderung durchmachen, die ihnen sehr gut tut. Und bei Frieda halt genau das Gleiche. In einem viel, ich sag mal, handfesteren Thema irgendwie, wo es in Richtung Feminismus geht, aber auch einfach Coming of Age als Teenagerin in einer sehr patriarchalen Welt, so was das bedeutet. Und da dann gemerkt, okay, das sind an sich einfach, wir möchten halt Themen ansprechen, die wir selber für wichtig halten und mit denen wir uns auseinandersetzen möchten. Und von denen wir auch irgendwo möchten, dass andere Leute sich damit dass wir was bieten, wodurch sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Und dadurch kam dann das so ein bisschen zustande. Aber ja, es war wirklich wir haben uns hingesetzt, haben drüber geredet und nachgedacht und dann so ein bisschen einfach in den Gesprächen gemerkt.
Spannend.
Was für uns das Richtige sozusagen ist.
Spannend. Wenn ich dann nochmal nachfragen darf, kommt dieser, oder zumindest für dich persönlich, kommt dieser Wunsch, diese Art, sag ich mal, von Spiel zu machen, aus so einem Gedanken heraus, okay, da draußen gibt's noch nicht genug von dieser Art Spiel im Spielregal, oder ist es mehr aus der Richtung kommt, okay, es gibt coole Sachen dazu, aber ich will jetzt auch mal sowas machen? Also was ist so diese, die Kernmotivation?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Also für mich persönlich ist es viel, ich möchte, wenn ich jetzt denke, also gerade jetzt bei sowas wie Frieda, wo wir länger dran arbeiten, so wenn ich lange an was arbeite, dann möchte ich auch, dass ich das Gefühl habe, dass das Endergebnis wirklich es wert sein wird. Wenn ich da vergleiche mit so Jobs, die ich davor hatte, die haben zwar Spaß gemacht, aber so das Endziel war mir relativ egal. Ja. Und dadurch kann es einfach zwischendurch einfach sehr anstrengend werden. Also jeder Job wird irgendwann anstrengend, aber es ist leichter zu ertragen, wenn du das Gefühl hast, das Endziel ist es wirklich, wirklich wert. Und das haben wir halt bei den Spielen, die wir machen, gerade, also ich zumindest sehr und die anderen auch. Das ist ein großer Punkt. Gibt's davon nicht genug? Ist immer so eine schwierige Sache, weil ich glaube, es gibt einige solche Spiele. Es gibt halt einfach nicht die wir gemacht haben, wenn man so möchte. Ja. Das ist immer so, ich glaube, es schwingt immer so eine, ohne das negativ zu meinen, so eine gewisse Arroganz mit, auch wenn man ein Studio gründet, weil man sagt ja irgendwo, wir können das noch mal besser als andere. Oder wir können noch mal was anderes hinzufügen, was andere noch nicht gemacht haben, was aber existieren sollte. Und diese Überzeugung, dass das, was man tut, auch existieren sollte und in der Öffentlichkeit existieren sollte, muss ja eine gewisse Überzeugung haben, so, hey, wir machen hier coole Sachen. Und ja, das war schon so ein Punkt von, es gibt viele solche Spiele, es muss noch mehr geben. Und wir haben Geschichten, die interessant und anders genug sind, dass die sonst nicht so existieren würden. Und ja, so eine Überzeugung, dass es eben solche Spiele geben muss auch irgendwo. Ich kann auch gleichzeitig, aber so, wir wissen aber auch intern, wir würden auch super gern mal ein Puzzle-Game machen, was irgendwie nicht in die Richtung ist. Wir haben ganz viele Sachen, wo wir auch sagen, es gibt ganz viele Spiele, denen an dem interessiert sind, die nicht, ich sag mal, in dieses zu Mucks passen würden. So, wir sind alle trotzdem auch interessiert an Spielen, die andere Sachen noch machen. Aber eben bei dem Konzept, was wir uns jetzt festgelegt haben, gemerkt, das ist so da eins, mit dem man sehr lange, glaube ich, sehr zufrieden sein kann mit seiner Arbeit. Und einfach lange durchhält, auch wenn es mal schwieriger ist, weil man halt so ein, ich sag mal, Herr Nobel ist vielleicht ein bisschen betrieben, aber so ein bisschen, man hat ein Ziel vor Augen, was nicht einfach nur ist, wir möchten Geld mit dem Spiel machen.
Mhm. Nur am Rande, eine ungefragte Spielempfehlung von mir. Kennst du Sea of Solitude? Vor vielen Jahren von Yomai Games erschienen.
Steht schon sehr lange auf meiner Wishlist.
Oh, spiel es! Es wird dich so glücklich machen. Also wenn ihr mit The Finals mal durch bist oder was, keine Ahnung, was ihr Kids da macht auf den Servern, aber ohne Witz, nur am Rande, auch für die Leute, die keine Ahnung haben da draußen gerade, was das ist, Riesenempfehlung von einem Berliner Spielestudio Yomai Games. Oh, ich glaube, es ist ein Berliner. Ich glaube, ja, doch, ja. Der Name führt mich immer nach Bayern, aber ich glaube, es ist Berlin. Auf jeden Fall deutsches Spielestudio. Und die haben dieses Spiel gemacht, das sich dreht, und ich nur ganz vorsichtig, will hier nichts vorwegnehmen, um Themen wie Konflikte mit den Eltern, Scheidungsgeschichten, aber auch Beziehungsende mit einer Teenager-Liebe und wie damit die Hauptfigur umgeht, und alles aber erzählt durch und durch metaphorisch in einer Welt, die nach und nach von Wasser überschwemmt wird. Und das kann man an, oh, ich krieg Gänsehaut, das kann man, das Fenster ist auch gekippt, es sind beides gute Gründe dafür, das kann man in 4 Stunden etwa durchspielen, und das ist auch meine persönliche Empfehlung, wenn man mal einen Sonntagnachmittag Zeit hat für sowas, das nimmt einen mit auf eine Reise, die einen so berühren kann und etwas in einem zum Schwingen bringen kann. Ich habe das damals, wie gesagt, darum sollte eigentlich gar nicht gehen, aber es passt gerade so gut. Ich habe das damals gespielt, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich noch in Berlin gelebt, jetzt bin ich in Hamburg, am Ende einer Beziehung. Und ich war so unglücklich über das Ende dieser Beziehung. Ich habe so richtig, wie man es kennt, so schluchzend getrauert. So richtig so, also, vielleicht kennst du das auch, so dieses wirklich von mit dem ganzen Körper getrault. Es war furchtbar. Und dann habe ich diese 4 Stunden Sea of Solitude gespielt und das hat mich jetzt nicht geheilt davon, aber es war so ein ganz wichtiger Kletterstein, rauszukommen aus diesem Loch. Und das war so toll. Also das nur so am Rande Empfehlung. Großartig.
Ja, voll gut. Also ich habe selber noch nicht gespielt. Ja. Ich muss nicht warten. Aber ja, es ist aber genauso diese Idee, ne, auch irgendwo Spiele Leuten zu geben, die gerade dieses Spiel brauchen.
Toll.
So komisch es klingt. Man weiß ja dann nie, wer es ist, aber bei The Bear haben wir es dann auch gesehen, dass es halt dann genau solche Leute erreicht hat, wo man das Gefühl hat, die haben genau das jetzt gerade gebraucht.
Ja.
Und darauf hofft man dann irgendwie auch, dass man die Leute findet.
Großartig. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu eurem Portfolio. Und du hast schon mehrfach angesprochen The Bear. Und ich habe es, wie gesagt, in der Anmoderation ja auch schon mal grob vorgestellt. Ich habe eigentlich nur eine Frage, um dann quasi zu eurem jetzigen Projekt zu kommen. Und zwar The Bear, ich habe es selbst gespielt. Ich hatte hier im Podcast Clara zu Besuch. Das war fantastisch. Wir haben drüber gesprochen. Das hat ja, zumindest wenn man es von außen anguckt, wahnsinnig viele Erfolge feiern dürfen. Es hat Awards gewonnen. Hat einen fantastischen Ruf, zumindest die Leute, die ich gefragt habe, die das kennen, waren davon angetan. Trotzdem frage ich mich, es gab doch bestimmt was, wo du jetzt persönlich drauf geschaut hast im Hinblick auf das nächste Projekt, Frieda is Changing, und dir gedacht hast, so Leute, das können wir beim nächsten Mal ein bisschen anders, vielleicht sogar besser machen. Also von Details im Arbeitsprozess bis hin zu irgendeine Kommunikation von Spielefeatures, keine Ahnung, gab's da, es muss ja was gegeben haben, oder? Es ist ja, es war ja trotz allem, ist ja kein Spiel perfekt, was auch immer das bedeutet. Was war's, was du gesehen hast und dir gedacht hast, Freunde, Freundinnen, das machen wir ein bisschen anders das nächste Mal?
Als allermeistes das Marketing, Publishing vom Ganzen. Das war, ich glaube, das, wo wir am meisten gemerkt haben, dass wir einfach sehr unerfahren waren und auch viel so ein bisschen zwischen Tür und Angel im Studium und dann nach dem Studium aber noch nebenbei noch andere Projekte gemacht haben, also das Auftragsarbeiten. Ging schief kann man nicht wirklich sagen, weil irgendwo hat dann alles trotzdem funktioniert, wie es gerade funktioniert. Deswegen, so irgendwas haben wir ja richtig gemacht. Wir hatten zum Thema Steam Release, aber auch Mobile Release, der dann nicht parallel lief und solche Sachen, uns vorher besser informieren können. Wir hätten früher anfangen können zu überlegen, wie wir das Spiel eigentlich an sich veröffentlichen wollen. Also gerade bei The Bear war es auch sehr spannend. Wir haben, als wir im Studium noch waren, haben wir ganz klar gesagt, das wird ein reines Mobile-Game. So, wir wollen das gar nicht auf PC rausbringen, weil der Kern des Spiels funktioniert nur auf Mobile. Da waren wir sehr strikt irgendwie mit der Vision auch. Also die Vision war halt wirklich, man soll sich fühlen, als wenn man wieder ein kleines Kind, was gerade so ein Bilderbuch vom Einschlafen vorgelesen bekommt. Danach dann so ein bisschen gemerkt, auf PC hat man vielleicht nur 90% dieser Erfahrung. Aber es ist trotzdem eine sehr wertvolle Erfahrung. Also sie ist es auch wert, gespielt zu werden auf PC, auch wenn sie nicht zu 100% den Kern der ursprünglichen Idee vielleicht trifft. Aber hätten wir von Anfang an mehr in die Richtung geplant und gesagt, hey, wir machen direkt auch eine PC-Version, dann hätten wir das auch gleichzeitig releasen können und wären auch auf Steam die Sachen einfach besser gelaufen im Prinzip. Das heißt, die Sichtbarkeit ist da ganz klar ein Ding gewesen. Auch einfach zu sehen, wie schwierig der Mobile-Game-Markt ist. Das wusste man irgendwo vorher, aber wir waren halt, was auch irgendwie befreiend war, wir sind halt nicht aus einer wirtschaftlichen Perspektive an das Spiel rangegangen beim ersten Teil, sondern es war sehr Studieprojekt, wir machen das Ding, wir machen, was wir cool finden, ohne das Ziel, dass es irgendwie jetzt krass erfolgreich sein muss, was auch immer erfolgreich bedeutet auch in dem Kontext. Und das haben wir auch ganz gut umsetzen können, jetzt auf Frieda bezogen, einfach mit besser informieren, besser, also mehr Marktforschung oder an sich Marktforschung betreiben, so welche Plattformen ergeben Sinn. Was müssen wir da technisch beachten, damit wir vielleicht eine andere Version mal erstellen können. Von Anfang an auch eigentlich gesagt, so Mobile-Version, wir versuchen uns da nicht reinzuzwingen, dass wir die machen, weil wenn, dann könnte das was sein, was man im Nachhinein noch macht, aber wenn wir das versuchen von Anfang an mit einzubauen, schränken wir uns eigentlich wieder nur in eine andere Richtung blöd ein. Auch technisch gesehen zum Beispiel ist Lokalisierung sowas, da war The Bear sehr, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, schwierig zu warten, was die Lokalisierung, also die Besetzung anging. Deswegen gibt's auch nur auf Englisch, Deutsch und Französisch. Und jetzt bei Frieda haben wir es so, dass wir an sich technisch in der Lage sind, Übersetzungen einzupflegen und solche Sachen, so dass wir da wissen, was wir tun. Und dass wir anfangs auch irgendwie überlegt haben, so was worauf müssen wir da achten. Ich glaube, ansonsten ja, einen großen Punkt, den wir geändert haben, das haben wir bei The Bear schon ganz gut hinbekommen, haben wir bei Frieda einfach noch mehr durchgezogen, sage ich mal, ist einfach extrem häufiges Playtesten. Also, dass wir viel, viel öfter irgendwelche sehr groben Sachen einfach schon getestet haben. Also auch, dass wir wirklich die ersten Playtests, die wir bei Frieda gemacht haben, waren wirklich auf Papier gezeichnet, so getan, als hätten die Leute vor sich im Bildschirm und dann sagen, okay, wo würdest du jetzt hindrücken und dann sagen, was passiert und dann was reinhalten. Einfach nur um zu gucken, ob die Puzzles vom Prinzip her funktionieren, ob unser Dialogsystem vom Prinzip her interessant ist und so. Einfach, weil wir gemerkt haben bei Bear, wenn du halt anfängst, deine technischen Sachen umzusetzen, bevor du weißt, ob sie am Schluss ins Spiel reinkommen, verlierst du extrem viel Zeit. Und die hatten wir bei Frieda einfach nicht ganz so viel wie bei The Bear. Also relativ betrachtet. Ja, ich glaube, das waren so die zwei Hauptpunkte sind tatsächlich Marketing und Playtesten.
Spannend.
Wo wir uns auch gut verbessert haben, würde ich sagen.
Spannend. Kurze Nachfrage. Ich ahne die Antwort, aber vielleicht für alle Leute draußen, die damit sich nicht ständig beschäftigen. Feststellung, Mobile-Markt ist schwierig. Meine Vermutung ist, du meinst, es hat sich, und ich muss auch aus meiner Perspektive sagen, leider in den letzten, also eigentlich ja sogar Jahrzehnten etabliert, also Spiele nach dem Geschäftsmodell kaufst einmal zu einem Preis von 5 € oder 6 € oder was und dann hast du alles, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Free-to-Play ist der heiße Shit seit 20 Jahren plus gefühlt, weniger, seit 12 Jahren oder sowas. Ist es das, was du meinst? Also, dass quasi die Akzeptanz für dieses, okay, oh, ich muss 6 € zahlen für ein Spiel auf dem Handy?
3 sogar.
Ja, oder um Gottes Willen, 3.
Aber ja.
Ist es das, was du...
Es ist 100% das. Also, nicht 100%. Also, es ist ein Teil davon. Wir sehen bei The Bear, ich glaube, 95% der Ein-Sterne-Reviews sind Leute, die sagen, dass sie nicht Geld ausgeben wollen. Sie finden es doof, dass sie Geld dafür zahlen müssen. Man kann das erste Kapitel vom Spiel ja kostenlos spielen, den Rest muss man erst zahlen. Ich glaube, woran man manchmal nicht denkt, oder wir zumindest auch nicht, viele Leute davon sind einfach Kinder und Jugendliche, so die können kein Geld im App Store ausgeben, weil es schlichtweg so von den älteren Parental Controls verboten ist. Die können tatsächlich nichts machen. Und da bin ich auch so ein bisschen traurig, weil ich würde ja gerne, dass sie spielen können. Das hätte ich gerne. Ich glaube, es ist aber auch so ein Ding, dass in vielen Ländern ist der Mobile-Markt, wird auch so verstanden als ein Ort, wo es eben Spiele gibt, die kostenlos sind. So, wenn du dein Spiel da veröffentlichst, dann soll es ja auch kostenlos sein. Wenn du es nicht kostenlos machst, dann veröffentlichst du auch auf PC. Also so dieses Sentiment, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. So, du sagst halt, du hast ein bisschen weniger ideales Gaming-Erlebnis auf dem Handy. Dafür ist das Spiel dann immer auch kostenlos.
Aber es war mal anders. Ich habe ich habe vor wie vielen Jahren, vor 15 Jahren habe ich mit Wischen über das Display Papierknüllchen in den Büromülleimer geworfen und habe dafür,
gekostet?
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber da gab es andere Spiele, wo ich Fische geworfen habe, von links nach rechts über den Teich und sie mussten aufploppen. Dafür habe ich Geld bezahlt. Das war ja mal anders. Wir haben es verloren.
Ich glaube, was sich über Zeit so entwickelt hat, sind, dass diese Werbenetzwerke sich aufgebaut haben und es dadurch immer einfacher war, über Werbung Geld zu verdienen und auch über Werbung für andere Spiele und diese ganzen Sachen und natürlich Freemium im Sinne von, dass es halt In-App-Käufe gibt. Und das merken wir auch, The Bear ist ein, in allen Aspekten würde ich sagen, untypisches Mobile-Game. Es möchte nicht, dass du lange spielst, es möchte, dass du aufhörst. So, das ist das Gegenteil von Retention-Design, wo alle versuchen, dass man möglichst lange am Bildschirm hängt, wollen wir das eigentlich eben genau nicht. Ein anderer großer Punkt bei Mobile ist aber auch wirklich die Entdeckbarkeit, wie einfach es ist, gefunden zu werden. Also gerade bei Apple wirst du nicht, oder anders, ich glaube 50% oder 60% aller Downloads oder Page-Visits von deiner App kommen über die über Featurings. Also wenn du quasi in den App-Store reingehst und einfach nur durchscrollst, was dir so vorgeschlagen wird, da kommt der meiste Traffic her. Das heißt, wenn du nicht gefeatured wirst, verlierst du extrem viel von deiner Kundschaft. Weil wer sucht schon in der Leiste nach Gute-Nacht-Geschichten-Spiel? So, vielleicht mal ein paar Eltern, ne? Aber das ist immer noch relativ selten. Und das ist halt meistens über diese Kuration, dass die Leute so kostenlose Spiele reinsuchen, gucken, was es da gibt, Story-Games reinkommen, was es da gibt. Und dass man so ein bisschen darüber geht. Das heißt, man muss im Prinzip ein Spiel machen, was so gut ist, dass Apple selber sagt, hey, cool, das finden wir auch gut, das zeigen wir mal mehr im Store und dann wirst du oft runtergeladen. Aber auch dann, ich meine, wir wissen halt, man konkurriert mit sehr bunten, grellen, schnellen Spielen und man konkurriert auch mit Spielen, die Geld dafür ausgeben können, Nutzer zu bekommen, durch Werbung oder andere Sachen. Und die können halt sehr viel Geld ausgeben, um so Nutzer zu bekommen. Das lohnt sich trotzdem für sie, weil sie halt einen unendlichen Geldstrom reinkriegen bei einem Nutzer, bei einer Nutzerin potenziell. Also gerade bei so Freemium-Games, wo du wirklich dann dein Monatsabos hast oder sonst was. Da lohnt sich's für die auch 50 € für einen Nutzer auszugeben, weil die sagen sich, ah ja, am Schluss, das kriegen wir wieder rein, das Geld. Das haben wir halt nicht. So maximal kann man 3 € ausgeben. Wir können also maximal 50 Cent bis 1 € ausgeben an Werbe, damit es sich lohnen würde, und dann lohnt es sich einfach nicht. Man spielt einfach, ich glaube, ein großer Punkt ist, man spielt in einem Feld mit, wo halt die allermeisten extrem große Firmen sind, die sehr viel Geld haben, was sie ausgeben können, um Nutzerinnen zu akquirieren, die dann wiederum Geld ausgeben.
Ja.
Und wenn du da nicht mit reinkommst, dann bist du, also chancenlos bist du hart. Spannend. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig.
Ja, spannend, spannend für die Einblicke. Bevor wir diese Straße weiterfahren, müssen wir zu dem Thema zurückkehren, warum ich eigentlich ja dich mitunter eingeladen habe. Aber auch das war interessant. Und zwar nochmal, Frida is Changing. Ich habe die Demo, wie gesagt, gespielt. Also wenn es nicht schon durchgeschieden ist, irgendwo anders, aber bin wahnsinnig angetan. Es drückt direkt meine Knöpfchen. In dem Sinne war ich leichtes Publikum, weil quasi ihr alles macht, was ich toll finde. Das war wirklich, ich bin sehr gespannt, das mal vorher weggestellt. Ich habe aber ganz viele Fragen und so einzelne Fragen, die sich mir ergaben und die auch schon in die Zukunft blicken. Das allererste ist die Beschreibung des Spiels selbst. Ich dachte erst, irgendjemand anderes hat das mal so genannt und ihr wisst davon gar nicht, weil das irgendjemand in einem auf einer Website oder so, als es um das Spiel ging, das gewählt hat als Worte und ich das so ungewöhnlich fand. Du warnst es schon und dann bin ich aber auf die Steam-Seite gegangen und sah, ah Moment, die nennen das selbst so und zwar ein Fun-Horror-Point-and-Click-Adventure. Und es klingt in der Formulierung nicht wie, es ist ein lustiges Horror-Point-and-Click-Adventure, sondern es ist ein Fun-Horror-Point-and-Click-Adventure, also Fun-Horror als neues Genre. Und da hat sie meinen Kopf schon wieder auf links gedreht, weil ich dachte, was soll das bedeuten? Was meinen sie damit? Und deswegen, bevor ich philosophisch werde, ich muss einmal fragen, was soll das sagen? Fun-Horror.
Das war für uns ein bisschen tatsächlich erst eine interne Kommunikation. Ach. So, was wir meinen damit eigentlich, also ich weiß nicht, ob wir die zusammengefunden haben oder ob Luzi einfach irgendwann das so als Begriff gedroppt hat. Es ist so, um es mit Vergleichen zu beschreiben, Tim Burton geht in so eine Richtung ganz klar. Also Spiele oder Filme oder Medien an sich, die Horrorelemente haben, also auch zum Beispiel übernatürliche Sachen, Gefahr als ganz allgemeines Thema, sag ich mal, und so ein bisschen Investigation-Sachen oder so, was oft einfach in Horrorfilmen auch vorkommt, aber eben nicht die Angst machen soll. So, es kann ruhig mal spannender werden und solche Sachen, aber es soll immer noch von Horror im Sinne von Horror-Tropes, Horror-Elemente, was man aus Horror-Sachen kennt, aber nie zu so einem Punkt hochgespielt, dass man wirklich Angst bekommt. Das heißt, unser Spiel hat keine Jumpscares, wir haben kein excessive Gore, so wie, man kriegt nicht Angst, so als würde man in Silent Hill spielen, Angst bekommt. Sonst könnte ich auch nicht dran arbeiten, weil ich kann Horrorspiele nicht spielen. Ich habe tatsächlich viel zu viel Angst.
Ja,
von Horror geht noch. genau, aber das war, und dann haben wir gemerkt, dass das ganz gut funktioniert, haben es immer so auf Messen auch beschrieben und hatten das Gefühl, dass Leute eine Idee dann haben oder irgendwas im Kopf haben, was zumindest interessant klang oder interessant ist. Und dann dachten wir, komm, wir nehmen das einfach mal als Beschreibung, dass es von Horror ist.
Ich finde das gerade ganz spannend, weil du sagst, es ist kein Spiel, das in dem Sinne eines Jumpscares oder in Form extremen Body-Horrors Angst machen soll. Aber für mich, der jetzt wirklich nur diese kurze Demo gespielt hat, die ja wirklich nur ein Mini-Ausschnitt ist aus dem gefühlten Spielbeginn irgendwo, für mich hatte das auf so einer existenziellen Ebene so einen Horror-Moment und auch da ist wahrscheinlich sehr abhängig, was man da persönlich so, da freut er sich. Da ist, glaube ich, wichtig, was man so persönlich mitbringt an Erfahrungen und an Geschichten, aber es gibt diese eine Szene, wo sie am Tisch sitzen. Frida sitzt am Tisch mit den Eltern, sie hat offenbar Geburtstag, ihren 14. Die Mutter präsentiert ganz stolz ihren Geburtstagskuchen, den sie gemacht hat für Frida. Und jetzt folgen zwei Dinge aufeinander, und der Vater ist auch dabei, die für mich so, also
ein persönlicher Horror sind irgendwo.
Ja, es war Horror und ich fand, das war schon stark. Und wie gesagt, kommt jetzt sehr drauf an, was man persönlich da mitbringt. Aber in schneller Abfolge, zuerst sagt die Mutter, hier ist der Kuchen. Und wir, die wissen, unsere Schwester ist schon seit längerer Zeit weg, das ist eine Besonderheit, dazu kommen wir noch, können diesen Moment in einen Vorwurf umwandeln in Richtung Mutter, hier ihr im Sinne von, das ist jetzt so frei zusammengefasst, ihr tut so, als wäre nichts, ihr schenkt mir diesen Kuchen, aber ihr wisst ganz genau, die Schwester ist weg und es ist alles ganz furchtbar. Und dann habe ich das gewählt als Möglichkeit und die Reaktion der Mutter und auch der Vater, sich dann sofort schützend vor die Mutter gestellt hat, war, wir verstehen das irgendwie schon, aber ich habe extra mich frühs in die Küche gestellt, um diesen Kuchen für dich jetzt zum Geburtstag zu machen. Horrormoment 1, ich als Spieler sofort schlechtes Gewissen bekommen, wurde aber auch wütend, weil die Situation so kompliziert ist. Sie hat ja recht mit dem Vorwurf, indem sie sagt, ihr tut offenbar so, als wäre sie weg, aber gleichzeitig sofort schlechtes Gewissen. Wir haben gerade die Mutter richtig doof angefahren für etwas, was ihn lieb meinte. Die Frustration, erster Horrormoment. Und dann diese Hilflosigkeit, die man erlebt vor dem Bildschirm, dieses so, oh Mann, okay, das Gespräch ist jetzt schon im Grunde im Sand versandet. Dann sagt der Vater auch noch, hier im Sinne von, also frei zusammengefasst, reg dich nicht so auf, das ist nur die Pubertät. Und direkt das nächste, wo du denkst, niemand nimmt mich hier ernst, alle schieben es auf die Pubertät. Und ich bin 36 und sitze trotzdem davor und fühle mich, als wäre das Gespräch gestern erst mit meinem meinen Eltern gewesen. Und das ist eine Form von Horror, der so beklemmend ist. Es ist schon gruselig auf eine Weise.
Ha. Also erstmal freue ich mich extrem, dass es so funktioniert hat, wie wir uns vorgestellt haben, die Situation. Ja. Weil unser Ziel war tatsächlich mit dem Anfang, man soll sich vor allem wie ein Teenager wieder fühlen und sich sehr so, so ein bisschen so, was soll der Scheiß? Ich glaube, es war nie so als Ziel, dass wir das als Horror gesehen haben. Mhm. Aber ich verstehe sehr, wie das sein, wie es das sein kann. Ja. Wobei, man könnte jetzt so ein bisschen poetischer, philosophischer rangehen und sagen, der existenzielle Horror, der es ist, ein Teenager zu sein und nicht ernst genommen zu werden. Ja. Und das, der ist natürlich irgendwo da.
Teenage-Angst, das gibt's da, glaube ich, sogar als Genre-Beschreibung.
Ja, ja, genau, genau. Wobei Angst ja nochmal so ein bisschen mehr so diese Unsicherheit, glaube ich. Hier war ja speziell diese Machtlosigkeit und dieses du merkst, du möchtest mehr Verantwortung übernehmen und du möchtest mehr in der Welt quasi oder mehr zur Welt selbst hinzufügen, aber es wird irgendwie nicht erlaubt, es wird dir nicht irgendwie sowas zugesprochen, dass du es überhaupt kannst und sie diese Frustration damit. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich glaube, wir haben selbst nie so als Horror festgestellt.
Spannend.
Aber ich freue mich, dass es auch so funktioniert, irgendwie die Horror-Ebene.
Ja. Also das nur, das ist eigentlich nur am Rande, wie gesagt, ich wollte erst noch was zu dem Genre selbst fragen, aber wie gesagt, das war so, ich fand das wirklich toll, dann von dieser Ebene getrennt, was da für Emotionen durch das Spiel mir geweckt werden. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich mich auf das komplette Spiel freue. Kein Druck, aber das war halt einfach toll. Aber ich wollte eigentlich quasi noch mal einen halben Schritt zurückgehen, dass die Wahl des Genres. Wir sind jetzt hier in der Welt des Point-and-Click-Adventures und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Vielleicht mal hier bei der ersten Assoziation auch einiger Menschen da draußen vielleicht, wenn sie Point-and-Click-Adventure hören, dass sie denken als potenzielle Spielerinnen und Spieler eures Spiels, oh, muffig. Okay, das hatten wir in den 90ern. Was ist los? Was sie natürlich nicht wissen, wenn sie diese Frage stellen, dass zum einen Point-and-Click-Adventures, bin ich großer Fan von, bis heute existieren und auch einige vorsichtige Modernisierungen durchgemacht haben. Und apropos, auf der anderen Seite euer Spiel, wenn es schon ein Point-and-Click-Adventure ist, dann ein hochmodernes. Das hat so viele Elemente. Alleine schon dieses Gespräch, was ich gerade beschrieben habe, wird gesteuert über Entscheidungsmöglichkeiten, Entscheidungswege, die man fahren kann. Die sind visualisiert über so Grafiken in dem Gespräch selbst. Es gibt keine Antwortmenüzeilen, sondern das ist im Gespräch, sind das geometrische Formen quasi, Blitze, Wolken, Tuba, Flöten, was auch immer. Und dann muss man die auch noch durchhalten. Also wenn du die auswählen willst in diesem Spiel, nur zur Erklärung für die Leute da draußen, fahre ich mit der Maus darüber und halte die Maustaste gedrückt, um quasi die Antwort wirklich auszuführen. Und manche der Antwortmöglichkeiten, die vielleicht etwas unangenehmer sind oder die aus dem ganz Tiefen rauskommen, die muss man länger gedrückt halten. Das klingt jetzt wie eine Kleinigkeit, aber es gibt dir Zeit, nochmal zu reflektieren und zu überlegen, okay, will ich das jetzt wirklich sagen? Weil ich muss ziemlich lange dafür die Maus gedrückt halten. So, und das nur als Beispiel. Es ist schon eine moderne Iteration von Point and Click. All das vorangestellt, jetzt nochmal die Frage trotzdem, warum Point and Click? Ist das für euch technisch machbarer auf der einen Seite oder ist es auf der anderen Seite künstlerisch? Einfach der richtige Rahmen, um diese Geschichte zu erzählen.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Aber schon irgendwo in erster Linie das Künstlerische. Point-and-Click erlaubt einfach relativ große Geschichten auf einer technischen, nicht so hyperkomplexe Art und Weise zu erzählen. Weil man kann gut zwischen lineareren Stellen und offeneren Stellen hin und her wechseln, ohne dass es komisch wirkt. So ein Open-World-Game. Und es ist ja, man muss ja irgendwo, es ist eine Art Open-World-Game, könnte man sagen. So, das Spiel öffnet sich dann auch mehr, man kann mehr erkunden. Man ist natürlich trotzdem ein bisschen eingeschränkt. Also so Open-World eher so Richtung God of War-mäßig Open-World. Nicht so groß, aber so vom Prinzip her. Und ich glaube, es ermöglicht auch, jetzt gerade hast du gesagt, dass man eben an bestimmten Design-Elementen oder Gameplay-Elementen wie dem Dialog oder Entscheidungspunkten oder auch den wie die Rätsel funktionieren, man kann relativ einfach iterieren und Sachen verändern, ohne dass das große Ganze ganz anders ist und erstmal verwirrend ist. So jeder weiß grundsätzlich, wie das Spiel zu spielen ist und was man machen kann oder die meisten Leute. Und trotzdem kann man noch Neuerungen hinzufügen und Leute fühlen sich nicht vor den Kopf gestoßen, sondern sind so, okay, das große Ganze kenne ich aber noch, fühlt sich vertraut an. Ich bin nicht grundsätzlich verwirrt, ich bin nur positiv überrascht von dieser Neuerung im Dialog oder wie die Puzzle gestaltet sind. Aber ja, es ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass wir wussten einfach von Anfang an, das ist eine sehr character-driven Geschichte. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Charaktere, abgesehen, klar, Frieda selbst ist ein sehr, also gut geformter Charakter und sehr interessant, aber man hat halt auch einfach ganz, ganz viele Leute, wo wir wussten, mit denen muss man sprechen. Man muss die erstmal finden, die Leute. Man muss irgendwie wissen, wie die zueinander stehen, welche Beziehungen. Und da ist ein Point-and-Click-Game einfach sehr geeignet für, würde ich sagen, genau sowas zu erzählen. Und es kam auch aus dem Punkt heraus, so vom Artstyle so ein bisschen mit beeinflusst, dass eine der so grundsätzlichen ersten Ideen und Prinzipien war so ein bisschen, man sollte sich auch so ein bisschen klein und verloren fühlen in dieser Welt. Und das wird später noch mehr der Fall, also gerade wenn man dann mehr draußen ist, sag ich mal, aus dem Haus und die Welt mal wirklich so erkunden darf. Man fühlt sich einfach so ein bisschen klein und so ein bisschen lost. Und das funktioniert eben auch wieder in Point-and-Click-Games ziemlich gut. Gerade eben jetzt in solchen, und das ist ja so ein bisschen die modernere Weiterentwicklung von Point-and-Click-Games, dass man weggeht von diesem Single-Screen, man kann so ein bisschen hinklicken und der Charakter steht in der Mitte und sagt irgendwas dazu. Und zu dem, was wir jetzt mehr machen, so man hat eine offenere Welt, über die man laufen kann. Man kann von Ort zu Ort so ein bisschen auch offen hin und her springen. Ich glaube, das war dann einfach so ein relativ klares Ding für uns. Wir haben die, also Lucy hat auch die Art gesehen und war so, okay, vom Genre, das muss eigentlich ein Point-and-Click sein, alles andere kann gar nicht richtig funktionieren. Weil entweder schränken die Leute zu sehr ein in ihren Entscheidungsfreiheiten und Entscheidungen sind ein wichtiger Teil vom Spiel, oder wir machen einfach ein Fass auf, technisch gesehen, wenn wir das komplett offen machen. Und irgendwo war es dann so eine schöne Mischung für so eine Art von Geschichte.
Ja, ich muss nach diesem Artstyle nochmal fragen. Für mich eines der Highlights von diesem Spiel, also phänomenal, wie das Spiel aussieht. Und auch im Detail, wenn man sich das mal anguckt, was da so für, finde ich, wirklich meisterhaften Ideen drin stecken. Zum einen im Hauptmenü wird der Name des Spiels in einem Font gezeigt, der mich so erinnert hat an so Horrorklassiker aus den 60ern. Ich kann es kaum beschreiben, das sind so große Blockbuchstaben, die so einen Schatten werfen. Es wirkt wie ein Kinofilm, was irgendwie süß fast schon wieder ist, weil man sieht gleichzeitig, der Mauszeiger ist der kleine Finger von Frieda, der in dem dicken Pulli drin steckt. Und dann kann man sich, also ich zumindest, habe mir dann sofort vorgestellt, das ist die angemessene Dramatik eines Teenagers, die eigene Geschichte erzählt, in diesen Riesenlettern, die erinnern an die großen Blockbuster des Horrorgenres aus den 60ern. Und dann geht man ins Spiel rein und das zweite Beispiel, warum ich diesen Artstyle und die Komposition so toll finde auf diesem Bildschirm. Es gibt diese eine der ersten Szenen, wo Frieda zu dieser Geburtstagskuchen-Szene kommt und quasi, ich sag mal, das Wohnzimmer in diesem Anwesen, wo die Familie wohnt, betritt. Und das ist so ein toller Moment gewesen. Ich habe hörbar Luft eingeatmet, weil ich komme aus der Kunstgeschichte. Ich kann mich sehr lange mit diesem Bildschirm beschäftigen. Ich finde das so toll. Frieda steht oben rechts in der ersten Etage am Ende des Treppenaufstiegs und die Familie sitzt unten links an einem Schreibtisch. Und nicht nur das, jedes einzelne Stück der Einrichtung so ein bisschen schief hängt und komische Geometrien und alles wirkt awkward. Selbst die Bildkomposition. Frieda ist also so am Rande dieser Szene, in der Mitte des Bildes ist gar nichts und links ist die Familie. Also awkward, was du gerade beschrieben hast für Friedas Erlebnisse, spiegelt sich in dem Arrangement der Szene. Und ich saß davor und dachte mir, das ist ja genial. Und ich muss fragen, wie sieht der Arbeitsprozess dahinter aus? Also seid ihr einfach, was diese Art-Sache angeht, einfach phänomenal talentiert? Oder ist das Ergebnis von 38 Jahren Arbeiten und irgendwann sagen, okay, ich hab's. Der Michelangelo, der steht. Also wie?
Die große Frage nach Talent und Zeit.
Ohne Witz, ich habe das nicht übertrieben. Das ist wirklich toll gemacht. Man kann das ja auch einfach alles lassen. Man kann einfach Frieda sagen lassen, oh, ich fühle mich hier irgendwie fehl am Platz. Aber was ihr macht ist, ihr zeigt sogar in der Einrichtung, dass sie fehl am Platz ist hier gerade in der Szene. Das ist toll. Wie kommt
also
sowas?
Da muss erstmal das gesamte Lob quasi umgewälzt werden auf Luzi, weil CC, sie ja einfach da komplett da ja auch die Züge, also sie hat ja auch den Artstyle konzipiert und iteriert und sie zeichnet auch die ganzen die Umgebungen, also die kommen komplett von ihr, auch im Level-Design dann quasi, also was wir manchmal nochmal haben, ist, dass wir noch Iterationen machen, wo wir sagen, man sieht vielleicht diese Sache ein bisschen zu schlecht für ein Puzzle, also da muss vielleicht nochmal eine andere Farbe hin oder sowas durch Playtests merken, aber die grundsätzliche Bildkomposition kommt komplett von ihr und sie hat Kunst und Grafikdesign studiert, sie hat dann Game Direction studiert oder Games Artist, ich weiß nicht, sie ist einfach Künstlerin in dem Sinne. Also sie versteht eben genau Bildkomposition extrem gut. Und ich muss tatsächlich, ich sehe das so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen so ein Außenbetrachter, so ein bisschen wie du. Weil Luzi am Anfang des Tages dann sagt, hey, ich mache heute den Hintergrund für die Szene, für den Reiterstall. Und man sagt, okay, cool. Und dann sehe ich das dann auch zum ersten Mal und denke, what the fuck, so, wie geil ist das denn? Es gibt eine Stelle im Spiel, das seit Jahren meine absolute Lieblingsort ist so eine Art Strand, aber so ein bisschen so Sumpfgebiet ist, wo auch so zwei Boote brach liegen quasi. Und das war von Anfang an so ein Ort, der mich einfach visuell, wie es von den Highlights und von den Proportionen gestaltet war, mich so total eingefangen hat. Und ja, ich bin da selber auch jedes Mal noch weiter beeindruckt. Und jedes Mal, wenn wir wieder eine neue Szene haben, wo die Art final drin ist, ist es wieder so, als würde man ein komplett neues Spiel spielen. Und das ist auch coolerweise sowas, was bei uns nicht weniger wird, also die Begeisterung. Ja. Wenn Luzi mit neuen Assets um die Ecke kommt, sehen wir jedes Mal so, okay, holy shit, sieht einfach richtig geil aus.
Ja, ich beschwöre euch wirklich, einen Merch-Shop zu starten zum Release des Spiels, ohne Witz. Ich habe ehrlich gesagt, ich will es ja gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob das strafrechtlich relevant ist, aber ich saß mit der Screenshot-Taste vor der einen oder anderen Sequenz und dachte mir, naja, das auf ein Bild draufziehen, ehrlich gesagt, ich würde es mir einrahmen, ich bin ganz ehrlich.
Also wir würden dann irgendeinen Poster, mal gucken, was wir noch bei Kickstarter für Reward-Tiers
drin haben. Ja, ja, bin ich gut. Ja.
Genau, Postkarten haben schon relativ viele. Wir würden auch ganz gerne, in der Story ist ja dann auch so entwickelt sich, dass die Insel Rauching, auf der das alles spielt, mal ganz früher so ein richtiger Touristenort war. Dann wollten wir so ein bisschen diese Welcome to Rauching und Visit Rauching-mäßigen Postkarten machen. Also gibt es viel, was im Kopf rumspinnt, was man so machen kann mit der Art.
Ja.
Aber ja, sie ist einfach zu schön, um es nur im Spiel zu lassen.
Und jetzt kommt eben eigentlich ja mit einer der spannendsten Fragen. Wir haben jetzt also etabliert, völlig zu Recht, okay, vielversprechendes Spiel, so viel Auge fürs Detail. Übrigens, auch das möchte ich noch kurz, ich möchte das nicht unerwähnt lassen. Der Soundtrack, ich habe extra nachgeschaut, Clemens Gutjahr hat ihn offenbar gemacht. Ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt nicht, aber ich finde das auch sehr wertvoll, sowas dann immer zu erwähnen, weil Soundtracks werden viel zu oft vergessen, wenn man über Spiele spricht. Der hat sowas, auch hier fehlen mir die Worte, Es klingt einfach nach Point-and-Click-Adventure. Es hat sowas fast schon jazzig zurückgenommenes.
Ja, er ist ja eigentlich Jazzmusiker. Also hat eine Jazz-Komponisten-Ausbildung, glaube ich.
Daher kommt das.
Den spürt man auf jeden Fall, den Jazz. Aber ja, es passt einfach gut rein. Und auch so die Instrumentierung, so wie auch wie es dann wechselt zwischen so volleren Orchestern und ich sag mal so ein bisschen mehr so eine Barband, die dann da spielt und mehr so klimpert dann auch mal. Und dann ist es so ein bisschen sehr, diese Wechsel sind machen mir auch immer mega viel Spaß. Und es wird noch besser. So. Übers Spiel hinweg.
Ich muss die Frage stellen, ganz kurz nur zum Arbeitsprozess. Wie sieht das aus? Geht man da zu einem Clemens Gutjahr und sagt, guck mal, hier sind Artworks dieser Szene, die bitte vertonen? Oder sagt man, Clemens, mach einfach Point-and-Click-Adventure-Musik, das passt dann schon?
Weder noch. Also wir haben ihn kennengelernt auch im Studium. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir genau ihn am Anfang kennengelernt haben. Aber es war, man geht erstmal die gesamte Story durch. So, was ist eigentlich, was sind die Kernthemen der Geschichte und des Spiels? Worum geht's wirklich? Was man auch erst so, wenn man das Spiel fertig gespielt hat, quasi wissen würde. Das ist ganz viel, es ist ganz viel, so ein bisschen so vagere Stimmungsbeschreibung, würde ich sagen. So wie gruselig soll es sein, wie spannungsgeladen soll es auch mal sein, wie sehr soll es einfach nur, ich erkunde ein Dorf, bin relativ gut drauf und löse jetzt puzzelmäßig. Also auch so die emotionale Stimmung von Frieda, so wie in control fühlt sie sich gerade auch in der jeweiligen Situation. Solche Sachen gehen damit rein. Und dann wird natürlich auch gemischt, dass man verschiedene Sachen zusammenmischt, dann übers Spielen hinweg, so wo dann man mal was hat, so ein Thema, was eher für so ein, jetzt bin ich gerade in Kontrolle ist, aber dann kommt vielleicht was dazu, was mehr Spannung noch hocht, die Spannung hochschraubt. Also da ist sehr viel, klar, Artwork hilft natürlich extrem, einfach um die Welt zu erklären, wie die sich so anfühlt und auch in welcher Zeit es spielt, in welchem Ort. Aber es war sehr viel, ich nenne es mal emotionale Kommunikation, also wo es einfach, welche Stimmung haben wir hier, was ist der Kernteil in dieser Szene, also worum geht's da eigentlich, was erfährt man als Spielerin? Und dann, was bedeutet das dann eben für die Musik und wie kann man das dann irgendwo ausdrücken? Oder oft ja auch einfach eher unterstreichen noch so diese nuancierteren Emotionen, die dann irgendwo durchkommen sollen.
Spannend. Ja, ja jetzt genau, vielen Dank, das war interessant. Aber jetzt kommen wir noch zu der einigen Frage, auf die ich hingearbeitet habe quasi eben. Also, wir haben etabliert, spannendes Spiel, vieles ist drin, was Grund zur Vorfreude weckt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, okay, also einmal natürlich, das kannst du beantworten, wann du willst, wann erscheint das, aber vor allem, das steht eigentlich noch davor, was hat es denn jetzt mit dieser Kickstarter-Kampagne auf sich? Man findet die schon online, die ist noch, ich sag mal, die steht noch ein bisschen verschämt hinterm Fenster und guckt noch rein ins Wohnzimmer, die ist noch nicht in dem Status, dass man sagt, ich kann es jetzt schon unterstützen, man kann aber schon klicken, hallo, informier mich, wenn es losgeht und sowas. Die große Frage ist jetzt, die habe ich, aber auch bestimmt die Leute da draußen, welche Funktion, welche Rolle erfüllt jetzt diese Kickstarter-Kampagne? Da gibt's ja quasi ein breites Spektrum, ich gebe dir mal die beiden Enden des Spektrums. Das eine Ende wäre, ihr sitzt auf den Goldbarren bei euch schon im Studio und die Kickstarter-Kampagne ist eigentlich noch dazu gedacht, ich sag mal, um das letzte Mühe im Spiel finanzieren zu können, aber man braucht es nicht wirklich. Und das andere Ende des Spektrums war, okay, wir machen jeden Tag Bildschirmschoner an, wenn wir die PCs nicht benutzen, um Geld zu sparen und wir hoffen, dass die Kickstarter-Kampagne ein Riesenerfolg wird, weil sonst können wir das nicht verwirklichen. Wo in diesen Extremen
Genau, gute Frage. Also irgendwo dazwischen, wir können es noch gar nicht so genau sagen. Also gerade, genau, erstmal kurz zum was es an sich ist, diese Kickstarter-Page, die es gibt. Es gibt bei Kickstarter mittlerweile, oder ich glaube auch seit über einem Jahr schon, die sogenannten Pre-Launch-Pages. Das sind eben Seiten, bei denen die Projekte sich vorstellen können. Und man kann die eben followen. Ich glaube, da kriegt man eine E-Mail-Benachrichtigung, meine ich, wenn es dann Updates gibt und live geht. Die sind so ein bisschen einerseits dafür gedacht, dass man vorher schon Interesse so ein bisschen auch ausfühlen kann, so wie viele Leute sind wirklich daran interessiert, mit was kann man ungefähr rechnen, wie viele Leute davon auch irgendwie das sowas unterstützen würden, ohne halt diese volle Campaign-Seite haben zu müssen. Und da sind wir gerade dran, auch so ein bisschen so auszufühlen, was ist denn da so denkbar, so wie viele Leute wären bereit dazu, sowas vorher zu unterstützen, weil es ist immer, ich finde immer sehr viel verlangt, eine Kickstarter-Kampagne zu unterstützen, weil man so ein bisschen kaufen halt die Katze im Sack. Bei uns vielleicht weniger, weil wir haben eine Demo und so, es sieht alles schon relativ solide aus. Was das Ziel angeht, es ist tatsächlich so dieser Punkt von, wir haben durch verschiedene Förderungen eine an sich ganz gute Situation. Wir sind gerade noch nicht an dem Punkt, dass wir das Spiel vollständig fertig kriegen und veröffentlichen können. So, es fehlen einfach noch ein paar Sachen. Und wir würden natürlich gerne, und das auch so, wir arbeiten halt gerade auf so ein MVP hinzu, also was ist das Minimum Viable Product von was wir rausbringen könnten. Wir würden aber halt einfach viele Sachen gerne noch besser machen. Also ich glaube, gerade Musik war da ein guter Einstieg, weil Musik, Sounddesign und auch wie die Dialoge geschrieben sind, machen wir mit Freelancern zusammen. Und denen könnten wir, wenn wir das Geld hätten, könnten wir denen alles Geld der Welt geben und die würden einfach alles noch mal besser machen und noch mal mehr Zeit reinstecken können. Und die Kickstarter-Kampagne ist auch dafür da, um da einfach noch mal mehr rauszuholen. Oder wir sagen es von selber auch so, dass wir würden es gerne schaffen, das Spiel halt auf das Niveau zu bringen, von dem wir selber denken, dass das Spiel es verdient hat. Und wir schauen natürlich, dass wir das Spiel so weit kriegen, wie es halt an sich möglich ist. Aber das Kickstarter kann einfach helfen, dass wir wirklich noch mal so ein bisschen die Extrameile halt gehen können und alles noch mal so zacken, ein bisschen mehr Zeit noch mal reinstecken können, auch mal mehr Polish reinstecken können, vielleicht noch mal zu einem besseren Zeitpunkt auch releasen können. Also viele Sachen, die einfach dafür sorgen, dass das Spiel auch ein größeres Publikum bekommen kann, aber auch von der Qualität her einfach noch so ein, ja, eine Schippe mehr halt einfach geht. Ja, das ist da ganz klar das Ziel.
Jetzt kommen wir natürlich ins Territorium, wo die Anwältinnen und Anwälte bereits warten, dass ich irgendwas Falsches frage und du die falsche Antwort gibst. Deswegen, wir bewegen uns jetzt ganz vorsichtig durch diesen Morast und du kannst gucken, was du sagst. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, was kannst du zu verraten? Zum einen natürlich erstmal, wann, wenn es dafür schon Pläne gibt, diese Kickstarter-Kampagne online geht, dass Leute, übrigens ist auch schon verlinkt in der Folgenbeschreibung, diese Pre-Dings, ne?
Die alles klar. Page, ja.
So. Wann geht's denn los? Kann man da was sagen?
Das kann ich noch nicht sagen.
Okay, wisst ihr noch nicht oder ist noch Geheimnis?
Ist noch ein Geheimnis.
Okay, gut, akzeptiert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich kann mir vorstellen, es hängt natürlich jetzt doll zusammen mit dem Erfolg der Kickstarter-Kampagne selbst dann, aber gibt's schon ganz weites Fenster. Und wir sprechen hier wirklich vom Fenster in einem Deluxe-Hotel, erste Stock, die wirklich riesengroß sind, Bioshock-artig quasi. Ein Fenster, wo man rechnen könnte, mit einem Release-Datum. Also reden wir von sowas wie 2035 oder von sowas wie, hey, irgendwann bald?
Wieder dazwischen, glaube ich. Also, es wird nicht, wenn es irgendwie nach 2030 rauskommt,
haben wir ein Problem.
Boah, dann ist was schiefgegangen. Dann ist viel schiefgegangen.
Okay, sehr gut.
Ja. Wer weiß, ich kann natürlich nie was versprechen.
Ja, ja, klar.
Wer weiß, es noch so ein Schicksalsding kommt. Ja. Nee, aber wir haben ein Release-Datum im Kopf, was wir gerne hätten.
Ja.
Wir wissen aber noch nicht, ob wir das schaffen werden. Gut. Wir können tatsächlich noch nicht so genau sagen, es wird sich jetzt nicht mehr um Jahre plural handeln, bis das Spiel rauskommt. Also klar, es gibt natürlich immer die Chance, keine Ahnung.
Kann immer sein.
Krieg bricht aus, kann alles mögliche Außenstehendes noch passieren, was dafür sorgt, dass alle Spiele plötzlich verlegt werden.
Ja.
Nee, aber wir sind ganz gut in der Produktion dabei.
Cool.
Demnächst,
kann ich mal sagen. Ja, aber das gibt ja schon mal ein Gefühl, das ist doch schon mal toll. Ja. Toll. Apropos toll, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und das meinte ich ganz ernst. Ich fand's großartig, ich fand's wirklich super interessant. Ich habe die Demo gespielt und cool. In mir blubberten nur diese Fragen und ich hatte gehofft, Antworten auf die Fragen zu bekommen und ich habe sie bekommen. Es war wirklich interessant, wirklich. Großes Dankeschön, wirklich.
Ja, gerne.
Toll.
Sehr, sehr gerne.
Ich drücke
danke für die Fragen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Zeit. Ich drücke die Daumen für die Zukunft. Ich behalte eure Arbeit im Blick, selbstverständlich. Und alle Leute da draußen, nochmal an dieser Stelle der Hinweis, es gibt diese Demo, die ist, um Gottes Willen, nicht mal eine halbe Stunde lang. Mein Kopf kostet da
ist noch sehr kurz.
Sie ist wirklich kurz. Man gibt da nicht viel Zeit weg, aber vielleicht entdeckt ihr da einen Titel, wo ihr sagt so, Mensch, guck mal du, da sowas gibt's auch. Interessant. Naja. Gut, also, ich wink dir zu. Ich danke dir sehr. Wir hören uns, also ehrlich gesagt, spätestens 2030. Falls das Spiel nämlich nicht erschienen sein sollte, würde ich dich nochmal einladen und fragen, hey.
Ich glaube, wenn das Spiel bis 2030 nicht draußen ist, dann wird es unser Studio wahrscheinlich nicht mehr geben.
Dann Postmortem, Julius, willst du mal erzählen, was ist passiert danach?
Was ist passiert? Das Gespräch bei Dom war der Wendepunkt.
Sehr gut. Ja, hoffentlich nicht. Also, jedenfalls, tschüss, vielen Dank.
Mach's gut. Tschüss.
So, Freunde. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dasein, für euer Zeitschenken. Da war schon wieder ein Grammatikfehler drin, ist in Ordnung, da müssen wir jetzt einfach durch. Also, ihr wisst, was Sache ist, wenn ihr weitere Folgen von Okay Cool hören wollt und es nicht abwarten könnt bis nächste Woche Sonntag und der nächsten Interview-Ausgabe, lade ich euch herzlich ein, Supporter zu werden in der Welt von Okay Cool. Dann bekommt ihr jeden Dienstag und Freitag mindestens extra Folgen aufs Ohr, mit Liebe produziert und tollen Gästen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Okay Cool-Team. Ganz knapp 1200 Leute jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben bereits den Weg zum Geldbeutel und damit auch zur Steady-Seite gefunden. Für einen Fünfer seid ihr dabei. So viele Menschen können doch nicht irren, wenn es um Spiele-Podcast geht, würde ich sagen. Und alles Weitere ist verlinkt. Wie gesagt, in der Folgenbeschreibung, guckt euch das an. Wenn ihr unzufrieden seid, schreibt mir eine Mail an post@okaycool.space oder im Discord von OrkeCool. Da seid ihr auch gerne gesehen. Da kommt ihr rein über die Webseite. Einfach Discord beitreten, aufrufen auf der Webseite http://okaycool.space. Könnt auch einfach OrkeCool Webseite in die Google-Suche eingeben. Ihr kommt da schon hin. Ich vertraue euch da und wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns morgen früh, na klar, 5 Uhr erscheint die neue Ausgabe wie jede Woche. OrkeMüd, mein Blick in die Spielewoche, frei und gratis für alle. Ich hoffe, ihr seid alle da. Ich werde durchzählen.